Weiter geht's. Da steht schon das nächste Lemma. Wir haben eine Untergruppe N vom Zentrum von G. G ist unsere endliche Gruppe, so wie die ganze Zeit. Und wir betrachten die Faktorgruppe G modulo N. Warum ist das sinnvoll? Ja, wir haben uns ja klar gemacht, dass Untergruppen des Zentrums immer Normalteile sind. Das heißt, da kann ich immer die Faktorgruppe bilden. Und unsere einzige wirkliche Voraussetzung ist, dass diese Faktorgruppe G modulo N nilpotent ist. Und wir wollen zeigen, dass dann G selbst nilpotent ist. Das liefert uns in Gruppen, oder das kann uns in endlichen Gruppen Induktionsargumente liefern. Das ist der Witz. Vorsicht, die Voraussetzung, dass N im Zentrum liegt, ist wesentlich. Wenn N irgendein Normalteiler ist mit nilpotenter Faktorgruppe, dann folgt daraus überhaupt nicht, dass die ganze Gruppe nilpotent ist. Da können wir uns später noch Gegenbeispiele überlegen. Beweis. Ja, die Hauptzutaten haben wir zum Glück schon. Wir nehmen uns jetzt einfach eine echte Untergruppe von G. Ja, wir überprüfen die Definition. G, zu zeigen, dass das U echt im Normalisator von U in G liegt. Na, wir gehen in die Faktorgruppe, weil wir dort was wissen. Und der erste Fall ist, dass in der Faktorgruppe das Bild von U das gleiche ist wie das Bild von G. Das heißt, das ist der Fall UN modulo N ist gleich G modulo. Das bedeutet, jetzt gehen wir sozusagen zurück, also wenn das Bild von U in der Faktorgruppe die ganze Gruppe ist, dann muss das volle Urbild von U, sprich U mal N im Zweifelsfall, auch die ganze Gruppe G sein. Und jetzt schauen wir uns an, was wir über U wissen. U normalisiert sich selbst. Eine Untergruppe normalisiert sich immer selbst. Und das, was U zu G noch fehlt, liegt im, na, so soll ich das nicht sagen. Wir bekommen jedes Element von G, wir können jedes Element von G schreiben als etwas aus U mal etwas aus N. Und die Elemente, die aus N kommen, die kommutieren mit anderen, die liegen im Zentrum. Insbesondere normalisiert alles, was aus N kommt, jede Untergruppe von G, denn es kommutiert ja sogar mit allen. Das heißt, U liegt in seinem eigenen Normalisator, N liegt jetzt auch im Normalisator von U und dementsprechend ist ganz G der Normalisator von U und G und das ist echt größer als U. Fertig. In der Faktorgruppe mit Nilpotenz argumentieren. Hier nützt uns das nichts, weil es die ganze Gruppe war. Aber hier können wir jetzt sagen, okay, das Bild ist eine echte Untergruppe, die Faktorgruppe ist nilpotent. Und dann wissen wir, dass der Normalisator in G modulo N von UN modulo N echt größer ist, als UN modulo N. Und wir können das vielleicht noch. Ja, wir machen es erstmal so. Jetzt ist das hier echt kleiner als das. Und das bedeutet, dass auch der Normalisator von zumindest von UN in der ursprünglichen Gruppe G größer sein muss als die Gruppe UN selbst. Aber noch einfacher kann man es sehen, wenn man mit Subnormalteilen argumentiert. Das machen wir jetzt. Also wir haben hier eine echte Untergruppe und in der Faktorgruppe, die nilpotent ist, wissen wir jetzt, dass diese echte Untergruppe ein Subnormalteiler ist. Das heißt, wir haben hier das und das ist jetzt wieder die Idee vom letzten Lemma, wo wir auch immer mit Subnormalteilen argumentiert haben. UN. Was mache ich jetzt? weil jetzt kommt wieder die Idee mit dem vollen Wurbeln. Ich nehme diese Subnormalreihe oder diese, ich nehme jetzt diese Kette von Untergruppen, die immer normal in der nächsten sind und die hier startet und dort aufhört. Die nehme ich in der Faktorgruppe. Von jeder beteiligten Gruppe schnappe ich mir das volle Urbild und dann weiß ich, aufgrund dessen, was wir uns vorhin überlegt haben, dass dann diese vollen Urbilder auch eine Kette von Untergruppen sind, wo immer die eine normal ist in der nächsten, denn ich habe ja die vollen Urbilder genommen. Und wo startet sie? Na, sie startet bei U mal N und sie hört auf bei G. Ich schreibe mal hier weiter im zweiten Fall, indem wir volle Urbilder betrachten. Erhalten wir das U mal N. Vorsicht, wir haben jetzt noch nichts über U gezeigt. Wir haben nur gezeigt U mal N, das volle Urbild. Das ist subnormal in G. Das heißt, wir nehmen das, volle Urbilder, dann bekommen wir U mal N subnormal in G. Hier hilft uns die Sprache der Subnormalteile, denn ansonsten hätte ich jetzt hier in den Normalisator gehen müssen, hätte da das volle Urbild mir anschauen müssen und die Argumentation da wäre nicht so einfach gewesen wie diese. Im Kern steckt das Gleiche dahinter, aber so ist es einfacher zu formulieren. Ich möchte gern sehen, dass U subnormal in G ist, denn dann weiß ich, dass U echt im Normalisator von U ist. Wie kriege ich das? Na, mir fehlt einfach noch der Schritt zu U. U liegt hier drin, in U mal N. Und vorhin haben wir uns doch klar gemacht, dass U normal ist in U mal N, und zwar einfach nur deshalb, weil N im Zentrum der Gruppe liegt. Das heißt, ich setze jetzt diese Kette, die ich hier habe, die setze ich einfach nach unten noch fort, um U ist Normalteil in U mal N. Warum U darin normal ist, hatte nichts damit zu tun, dass das die ganze Gruppe war. Das lag nur daran, dass N im Zentrum liegt. Jetzt erhalten wir, indem wir einfach vorne noch was dranhängen, U ist subnormal in G. Und das heißt also, dass wir jetzt diese echt, um bei G anzukommen, muss es ja gelingen, etwas zu finden, was in U liegt, im Normalisator von U liegt und nicht in U, damit wir hier sozusagen hochklettern können. Und damit sehen wir, dass U echt im Normalisator enthalten ist. So, warum habe ich jetzt nicht einfach gesagt, na, U ist bestimmt echt kleiner als das und das liegt im Normalisator? Weil ich es nicht weiß. Theoretisch könnte N in U drin liegen. Das haben wir nie ausgeschlossen. Und um solche Fallunterscheidungen auch gar nicht erst machen zu müssen, argumentiere ich anders und sage, um von U da anzukommen, U ist eine echte Untergruppe, muss ich etwas finden können, was U normalisiert und nicht nur liegt. Das war's. Und das wird jetzt ein Schlüssellemma in dem Satz, den wir heute noch zeigen, der nilpotente Gruppen umfänglich und in vielen wunderschönen Varianten klassifiziert. Vorher möchte ich die Begriffe, die ich jetzt schon manchmal benutzt habe, die manchmal rausgerutscht sind, definieren, nämlich Normalreihe und Subnormalreihe. Subnormalreihe ist uns begegnet im Prinzip jedes Mal, wenn wir einen Subnormalteiler sehen. Und Normalreihen sind noch etwas, sind Variationen davon, wo die Voraussetzungen an die Untergruppen, die beteiligt sind, stärker sind. Dazu sein N aus N gleich bei 0. Und U0, U1 und so weiter bis UN sollen Untergruppen von G sein. Und das Einzige, was ich hier voraussetze, ist, dass die ineinander liegen und dass wir unten bei 1 anfangen und dass wir oben bei G aufhören. Sowas nenne ich eine Reihe oder eine Kette von Untergruppen. Nur
damit ich das dann später immer abkürzend sagen kann. Wir werden auch abkürzende Notationen dafür einführen, damit wir nicht jedes Mal bei Adam und Eva anfangen müssen.
Diese Kette von Untergruppen heißt, und jetzt kommen zwei Varianten, sie heißt Normalreihe von G. Genau dann, wenn gilt, dass sie nicht nur einfach ineinander liegen, sondern dass all die beteiligten Untergruppen U, die wir hier sehen, normal in G sind. Und das Ding heißt Subnormalreihe von G. Genau dann, wenn etwas Schwächeres gilt, dann, wenn die immer nur oder jedenfalls nicht zwangsläufig normal in B sind, aber auf jeden Fall immer im nächsten Glied der Kette. So, und um diese Art der Notation auch verwenden zu können in einem Kontext, wo man vielleicht nicht bei der großen Gruppe G ankommt oder wo man nicht ganz bis unten zur 1 läuft, möchte ich auch sowas sagen können wie Subnormalreihe von einer Untergruppe bis G. Wenn das ein Subnormalteiler ist, dann geht das. Und genauso möchte ich auch bei Untergruppen dann einfach sagen können, Normalreihe von 1 bis zu dieser Untergruppe zum Beispiel. So, was noch? Immer dann, wenn ich Subnormalreihen oder Normalreihen einführe zum Argumentieren, dann möchte ich in Zukunft nicht mehr das alles da hinschreiben müssen, sondern ich möchte nur noch sagen, von mir ist sowas wie sein n aus n0 und sei u0 u1 eine Subnormalreihe oder eine Normalreihe. Einfach um das zu vereinfachen, und das dürfen Sie natürlich dann auch die ganze Zeit machen, auch in der Übung. Gut, Beispiele, damit wir uns das vorstellen können. Manche kennen das schon, weil sie nämlich bei mir in der Darstellungstheorie-Vorlesung waren. Und weil Sie da so etwas Ähnliches gesehen haben im Zusammenhang mit Auflösung. Und genauso könnten es auch schon Leute gesehen haben, die in der Galois-Theorie vorlesen waren. Für manche ist das jetzt also ein Debüt, obwohl wir noch nicht beim Thema Auflösbarkeit sind, sondern erst bei Nilpotenz. Das kommt dann aber alles nachher mehr. Gibt es schon Fragen, bevor wir jetzt ein Beispiel anschauen? Okay, gucken wir mal danach, welche da sind. Beispiel 4, 5. Ich möchte eine Subnormalreihe hinschreiben für S4. Vielleicht darf ich auch Dinge abkürzen. S, N, R für Subnormalreihe vielleicht. Für S4. Es gibt so viele unterschiedliche Arten, daran zu gehen. Man kann bei der großen Gruppe anfangen und dann einen Normalteiler davon finden und dann darin einen Normalteiler und so runterklettern. Zum Beispiel. Das können wir ja mal machen. Ich schreibe hinten die S4 hin und klettere nach links und hoffe, dass ich da irgendwann ankomme. Wir kennen auf jeden Fall den Normalteiler A4. Den kann man ja schon mal nehmen. Okay, und in A4 könnte ich jetzt sagen, naja, da drin gibt es dieses Ding, was wir V4 nennen. Also das Erzeugnis einer Doppeltransposition. Ich schreibe mal V und schreibe dann drüber, was das sein soll. So, das ist ein Normalteiler von A4. Diese Doppeltranspositionen werden einfach nur vertauscht von den Elementen außerhalb. Und jetzt könnte ich sagen, na, dann höre ich da halt jetzt auf. So, nehme jetzt die triviale Untergruppe. Und dann ist doch alles schön, oder? 1 ist normal überall, insbesondere in dieser Untergruppe V. V ist normal in A4, A4 ist normal in S4. Was ist eine wunderschöne
Subnormalreihe für die S4? Ist es auch eine Normalreihe? Sind all diese Sachen, die da stehen, auch normal in der großen Gruppe S4? Wir können ja mal gucken. A4, ja klar. Dieses Pauli. Ist es normal in S4? Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich das zu überlegen. Möglichkeit 1. Es ist O2 von A4. O2 ist charakteristisch, deswegen ist das Ding normal in S4. Möglichkeit 2. Es wird erzeugt von allen Elementen eines festen Zyklentyps, nämlich von Doppeltranspositionen, das Erzeugnis das Erzeugnis aller Elemente eines festen Zyklentyps ist immer ein Normalteiler. Das könnte man auch machen. Oder man rechnet es irgendwie zu Fuß nach. Oder man erinnert sich einfach noch. Das heißt, hier haben wir eine Subnormalreihe hingeschrieben, die sozusagen zufällig auch schon eine Normalreihe ist. Und wenn das keine wäre, dann hätte man gucken können, kann man die ein bisschen vergröbern? Kann man irgendwo was ändern oder kann man einen Zwischensieg weglassen, sodass nur noch Normalteiler da stehen? Genauso kann man umgekehrt mit einer Normalreihe anfangen. Und dann kann man, wenn man möchte, die verfeinern und kann sagen, ich sehe jetzt hier auf diesem Stückchen, da in dieser Faktorgruppe, da sehe ich, das Ding unten ist normal in der großen Gruppe. Aber ich finde noch andere Untergruppen dazwischen, die immerhin normal sind im nächsten. Und auf die Art und Weise kann ich dann diese Stückchen noch zerschneiden, kann noch weitere Subnormalteiler dazwischen schreiben und bekomme dann etwas, was feiner ist. Und wie können sich jetzt eine Subnormalreihe und eine Normalreihe unterscheiden? Erstmal ist nicht klar, dass überhaupt alle Gruppen sowas haben. Das stimmt auch nicht. Es haben nicht alle Gruppen interessante Normalreihen und Subnormalreihen. Bei manchen Gruppen ist es einfach nur eins, große Gruppe, fertig, schade. Aber wenn da was Interessantes steht, dann können wir uns mal klar machen, was vielleicht Unterschiede sind. Eine Subnormalreihe kann feiner sein. Die Faktorgruppen könnten kleiner sein. Und das heißt, je nach Eigenschaften der Gruppe könnte es sein, dass man die kleinsten Bausteine für die Gruppe über eine Subnormalreihe bekommt, wohingegen bei einer Normalreihe man Stücke findet, die man eigentlich noch ein bisschen zerteilen könnte. Und so kommt man zu den sogenannten Kompositionsfaktoren. Ich erwähne das jetzt für den Fall, dass Sie noch weiterlesen möchten. Ich kann immer mit einer Normalreihe anfangen, kann dann versuchen, das weiter zu verfeinern und kann dann zu einer Subnormalreihe kommen, die so fein ist, dass ich nicht noch irgendwelche Subnormalteile dazwischen schieben kann. Und dann komme ich zu den sogenannten Kompositionsfaktoren der Gruppe. Das heißt, da sehe ich alle Bausteine, aus denen die Gruppe aufgebaut ist. Es gibt eine naheliegende Analogie, nämlich zur Primfaktorzerlegung von natürlichen Zahlen. Die Analogie hinkt aber. Wenn ich nämlich alle Primteile einer Zahl kenne und auch die Potenzen, die dazu gehören, dann kann ich die Zahl daraus rekonstruieren. Wenn ich aber die Kompositionsfaktoren einer Gruppe habe, kann ich die Gruppe nicht notwendigerweise daraus rekonstruieren. Denn verschiedene kleine Gruppen lassen sich auf total viele unterschiedliche Arten zusammensetzen zu einer großen Gruppe. Die Analogie ist dann vielleicht sinnvoller in Richtung Chemie zu suchen, wo ich aus einzelnen Atomen ja auch auf viele verschiedene Weisen Moleküle bauen kann. Ich habe nicht nur ein Molekül, was ich daraus basteln kann. Jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt wollen wir nilpotente Gruppen so richtig verstehen. Folgende Aussagen sind gleich. Hier ist nilpotent. Und wenn wir das so hinschreiben, dann meinen wir entlang der Definition, die wir ganz am Anfang gegeben haben. Zweite Eigenschaft. Es existieren, jetzt brauche ich irgendwelche Buchstaben, K, aus N0 und eine Normalreihe, die kürze ich jetzt schon ab und führe alle Notationen nebenbei ein, so wie besprochen. Eine Normalreihe 1 gleich N0, normal in G1 und so weiter, normal in GK gleich G und zwar mit folgender Eigenschaft. Von 1 bis K
soll die Faktorgruppe, die man da bilden kann, die Eigenschaft haben, GI modulo GI minus 1, kann ich das immer bilden? Ja, wenn das 1 ist, ist I minus 1 0, das gibt es, alles klar. Diese Faktorgruppe, also so ein Stück hier irgendwo drin, soll im Zentrum liegen der großen Faktorgruppe G modulo GI minus 1. Warum ist es sinnvoll, das hinzuschreiben? Weil wir eine Normalreihe haben und weil alle beteiligten Untergruppen normal in der großen Gruppe G sind. Das heißt, ich darf all diese Faktorgruppen bilden. Es ist immer klar, was mit dem Zentrum gemeint ist. Und das hier ist eine Untergruppe von G modulo G minus 1. Das heißt, es ist auch sinnvoll zu verlangen, dass es im Zentrum liegt. Das ist eine starke Eigenschaft. Und für die Leute, die schon wissen, was Auflösbarkeit ist, da war die entsprechende Eigenschaft nicht unbedingt, dass man im Zentrum liegt, sondern dass man arisch ist. Das ist schwächer. So, was lernen wir davon? Es existieren ein M aus der 0 und eine Subnormalreihe. Nee, ich möchte auch eine Normalreihe. Doch auch eine Normalreihe haben, weil nämlich sonst. Und eine Normalreihe 1 gleich G0 und so weiter bis hin zu GM in diesem Fall gleich G, das existiert. Und zwar so, dass diesmal gilt, da sage ich jetzt mal, J kommt aus der Menge 1 bis M. Wenn ich das Kettenglied GJ nehme und bilde den Kommutator mit der großen Gruppe G, Stichwort Kommutatorenbildung, wie wir das vorhin schon mal hatten, dann lande ich in der nächsten kleineren Gruppe. Das sieht so aus wie das, worauf ich vorhin hingewiesen habe. Man bildet immer wieder Kommutatoren, man hofft, dass man jedes Mal kleiner wird. Hier passiert genau das. So, jetzt kommen zwei eher, also nicht so kleinteilige, sondern eher große strukturelle Aussagen. Für jeden Primteiler der Gruppenordnung, nochmal zur Wiederholung, Pi von G ist die Abkürzung für alle Primteiler der Gruppenordnung, Ordnung von G. Und für jeden Primteiler hat jetzt die Gruppe G genau eine G7-Untergruppe. Das ist eine andere Art, Nilpotenz zu sehen. Und jetzt kommt die letzte, jedenfalls für diese Vorlesung. Ich mache das mal kurz. G ist direktes Produkt über alle Primteiler der Untergruppen OP von G. Das muss ich gleich nochmal kommentieren, da haben wir die OPs gesehen. OP von G für jede Primzahl P, die die Gruppenordnung teilt, ist einfach der größte P-Normalteiler, den die Gruppe G hat. Und ich behaupte hier unter anderem, dass Nilpotenz gleichbedeutend damit ist, dass man sich alle Primzahlen schnappen kann, dass alle OPs ausrechnet und dass man als direktes Produkt von all diesen ganzen Dingern die Gruppe G wieder bekommt. Und wir sehen, wie stark das ist. Und wir sehen auch, dass es völlig unterschiedliche Arten sind, die gleiche Eigenschaft zu betrachten. So, dann haben wir jetzt Spaß. Ich fange gleich damit an, dass ich das Beweisschema für diese ganzen äquivalenten Aussagen hinmale. Denn es wäre ja zu langweilig, wenn wir da jetzt einfach einmal einen Kreis rumbeweisen.
Irgendwo habe ich es mir aufgeschrieben. Genau.
Hier ist, was wir machen. Wir zeigen zuerst, ich mache das mal so als Idee für die Orientierung, also quasi unsere Landkarte. Wo sind wir gerade? Wir zeigen 1 ist gleichwertig zu 4 ist gleichwertig zu 5. Und dann, ich mache jetzt alles ein bisschen Abkürzung, dann zeigen wir aus 5 folgt 2, daraus folgt 3 und daraus folgt 1. Und zusammen mit der Äquivalenz von vorher sind wir dann ganz fertig. Das wird lustig. Da fangen wir mal mit 1 an. Das gilt 1, da haben wir jetzt nichts zur Verfügung außer unserer Definition. Nilpotenz und wir fangen mit einer Pseudo-Untergruppe an. Sei also P in kleiner, groß P. Pseudo-Untergruppe, wir wollen zeigen, das ist die einzige. Naja, was kann da so passieren? Wirklichkeit 1, P ist schon die ganze Gruppe, dann ist nichts weiter zu zeigen, dann ist es insbesondere die einzige. Wir sind also fertig. Als P gleich G ist, das ist langweilig. Ist P nicht G, dann ist es eine echte Untergruppe und wir können benutzen, was wir wissen. Der Normalisator ist größer. Okay, diese neue Untergruppe nehme ich nach. Und jetzt kommt wieder so ein Argument, wenn ich ein, zweimal erklärt habe, was da passiert, dann sieht man, warum man dann fertig ist. P liegt im Normalisator von P, das Ding heißt H und das ist echt größer. Was wissen wir über P und H? P liegt da drin, ist eine echte Untergruppe und P ist ein Normalteil davon. Warum? Ja, weil H doch gerade der Normalisator ist. Wir beachten also, P ist normal in H. Und das ist in Wirklichkeit sogar noch stärker. P ist nicht nur normal in H, P ist charakteristisch in H. Denn P ist jetzt OP von H. Warum? Na, es ist ein P-Normalteiler, das steht da. Kann es in H noch einen größeren P-Normalteiler geben? Na, nicht so richtig. P war doch schon eine volle P-Pseudo-Untergruppe. Wie soll da noch was Größeres laufen? Das heißt, wir haben sogar P ist OP von H. Ja, und jetzt benutze ich, dass P ein Subnormalteiler ist. Das heißt, ich benutze wieder diese Eigenschaft, jede Untergruppe einer nilpotenten Gruppe ist ein Subnormalteiler. Und ich habe jetzt diesen Schritt gezeigt. Ich nehme sozusagen das nächste Stück, in dem P normal ist. Als Beispiel habe ich hier den Normalisator genommen. Der ist echt größer. Das heißt, das könnte das nächste Glied in dieser Subnormalitätskette gewesen sein. Und jetzt sehe ich, P ist das OP davon. Das ist charakteristisch. Jetzt ist H normal im nächsten. Es kann da wieder kein größeres OP geben, weil P schon eine Pseudogruppe war. Das heißt, es ist wieder das OP. Das heißt, wenn ich da jetzt hochsteige, sehe ich immer, P ist OP, P ist gleich OP von dem nächsten Glied in dieser Subnormalreihe. Und dann komme ich am Ende bei G an und sehe, P ist OP von G. Und damit ist es ein Normalteiler und muss dann die einzige P-Pseudo-Untergruppe sein. Insbesondere schreibe ich mal, ist P normal im Normalisator in G von H, da P subnormal in G ist, und hier zitiere ich jetzt dieses Lemma von vorhin, Lemma 4.3, jetzt erhalten wir, indem wir so eine Kette lang gehen, dass P gleich P-Normalteiler haben, der so groß ist, wie es überhaupt nur geht, dann ist das die einzige P-Pseudo-Untergruppe, denn ansonsten müssen wir ja per Konjugation irgendwie da wegkommen. Das geht nicht. Ich schreibe es mal so hin, die Menge der P-Pseudo-Untergruppe von G besteht nur aus P und das ist 4. Wir haben mit irgendeiner Primzahl angefangen und konnten so argumentieren. Jetzt kommt aus 4 folgt 5. Glaube ich jedenfalls. Genau, jetzt kommt aus 4 folgt 5 und da sage ich wenig zu. Ich mache so ein, zwei Anmerkungen mündlich, denn der Kern dieser Argumentation wird Teil einer Übungsaufgabe in Serie 4. Schreibe 4. Und ich erzähle mal kurz, was da der Witz ist. Und wenn Sie dann Serie 4 sehen, dann erkennen Sie das wieder und dann überlegen Sie sich einfach, warum diese Sachen so stimmen. Hier kommt der Schnelldurchlauf. Ich fange an mit der Eigenschaft, die in 4 steht. Dann schnappe ich mir für jede Primzahl diese einzelne Gruppe, die ich habe, überlege mir, dass die ein Normalteiler ist. Und dann muss ich mir noch überlegen, erstens, G ist wirklich das Produkt aus den allen. Und zweitens, das Produkt ist direkt. Normalteiler haben wir schon. Warum schneiden die sich immer so trivial, das Produkt von allen bis auf eine mit dem Rest? Das wird Ihre Aufgabe sein, sich das zu überlegen. Und dann kommt da 5 raus. Und Sie zeigen noch mehr. Sie zeigen in der Übungsaufgabe noch eine tolle Eigenschaft von nilpotenten Gruppen, die nicht in diesem Satz vorkommt. Okay, dann haben wir jetzt aus 5 folgt 1, dann ist der erste Teil erledigt. Jetzt gleich 5. Und bei 5 müssen wir so ein bisschen basteln. Ich weiß nicht, ob mir das gelingt, mit deinem Bild da irgendwie zu helfen, aber ich versuche es mal. Wir beginnen damit, dass wir, sagen wir mal, G ist jetzt dieser Kasten. Wir schnappen uns eine Primzahl und sagen, ja gut, G ist jetzt aus so Schubladen aufgebaut, zu jeder Primzahl eine Schublade. Und die sind unterschiedlich hoch und breit. Wahrscheinlich soll ich eher sowas machen. So, und das hier vielleicht ist was ganz Schmales. Hier noch irgendwas. Und jetzt sagen wir mal, wir sind hier. Das ist die Primzahl, auf die wir uns konzentrieren. Q. Und wir schauen uns diese Schublade an. Die Q-Schublade in G. Dann kommt jetzt unsere echte Untergruppe U daher. Und von der echten Untergruppe U machen wir uns klar, die können wir schreiben als sowas Ähnliches, indem wir nämlich mit U in jeden dieser Faktoren so reinschneiden. Das stimmt nicht ganz, dieses Bild, aber die Idee ist, dass man die Untergruppe U auf eine ähnliche Art und Weise schreibt, wie ich es überhin mal, wie ich jetzt das E eben gemacht habe. Und das heißt, man kriegt jetzt hier so Stückchen, sagen wir mal, U schneidet hier so ein Stückchen ab, das gehört zu U, und vielleicht hier noch so ein Stückchen, und mit dem Rest hat U nichts zu tun, könnte ja sein. Und jetzt baue ich mir diesen größeren Normalisator von U in der Gruppe, indem ich innerhalb dieser Stückchen gucke, dass ich da immer noch was Größeres finde. Und falls es draußen noch was gibt, dann weiß ich, das landet sowieso im Normalisator. Das liegt daran, dass das Produkt direkt ist und direkte Produkte sind zentral. Das ist die Idee. Wir basteln also wirklich. Tatsächlich ist der schwierigste Fall, dass die Untergruppe U von jeder Primzahl immer irgendwas aufschnappt. In dem Moment, wo eine Primzahl gar nicht vorkommt, ist klar, dass der Normalisator größer wird. Okay, hier ist also jetzt die Idee. Sagen U eine echte Untergruppe G und U eine Primzahl, die in U vorkommt. Jede Primzahl, die in U vorkommt, kommt in G vor. Das heißt, das ist jetzt das Bild. Wir konzentrieren uns auf U, gucken uns das Q-Türmchen von U an und wissen, jetzt liegt in dem entsprechenden Q-Türmchen von G. Jetzt wissen wir mit der Eigenschaft, also zunächst mal können wir uns jetzt ja mal für dieses U angucken, was wissen wir über eine Q-Pseudo-Untergruppe von U. Q. So, was wissen wir davon? Jede Q-Untergruppe von ganz G liegt in einer Q-Pseudo-Untergruppe. Satz von Pseudo. Q, groß Q, ist eine Q-Untergruppe von G. Liegt also in einer Q-Pseudo-Untergruppe. Die Struktur von G, die in 5 beschrieben ist, sagt uns aber, für jede Primzahl gibt es immer nur eine Pseudo-Untergruppe, nämlich das entsprechende O. In unserem Fall jetzt OQ. Das heißt, wir wissen, Q liegt in OQ von G, sprich im richtigen Kästchen. Deswegen dieses Bild. Geschnitten mit U. Was hat das Ding denn für Eigenschaften? Es ist eine Q-Gruppe, denn jede Untergruppe einer Q-Gruppe ist eine Q-Gruppe, liegt in U. Und wenn ich eine Untergruppe mit einem Normalteiler schneide, kommt immer ein Normalteiler der Untergruppe raus. Das heißt, dieses Ding ist ein Q-Normalteiler von U, liegt also in OQ von U. Und OQ liegt in jeder Synogruppe zur richtigen Primzahl. Das heißt, das ist Q. Was haben wir also gelernt? Q liegt in U und in OP und OQ von G. Umgekehrt liegt dieser Schnitt in Q. Das heißt, Q ist einfach dieser Schnitt. Insbesondere hat U jetzt nur eine Q-Synuntergruppe, nämlich dieses Q. Was anderes können wir da jetzt nicht mehr finden. Das Ding ist ja normal in U. Und auf die Art und Weise können wir für alle Primzahlen argumentieren und kriegen dann, dass U genauso aussieht wie G, nur mit möglicherweise nicht allen Blöcken oder nicht allen Teilen, also nicht den ganzen. Aber U hat die gleiche Struktur, wie G hat laut 5. Und das haben wir uns einfach zu Fuß überlegt. Wer das für alle Primzahler von U geht oder gilt, folgt, dass U genauso ein direktes Produkt ist. Wir nehmen alle Primteiler Q aus Pi von U und alle Qs. Und jetzt sehen wir, an dieser Struktur, naja, diese Kästchen hier, die liegen in den entsprechenden Kästchen von G, kann es sein, dass bei allen Kästchen wir alles ausschöpfen, was wir in G haben? Nein, denn dann wäre U gleich G. Aber U ist eine echte Untergruppe und das heißt, es muss mindestens eine Primzahl geben, nennen wir sie P, bei der OP von U eben nicht das ganze OP von G ist, sondern eine echte Untergruppe davon. Und das macht unser Normalisator größer. Fertig. So, mir ist wichtiger, dass die Argumente da oben stehen bleiben. Machen wir es jetzt noch zu Ende und dann das Feierabend mit der Vorlesung. Das ist ein guter Abschluss. Naja, da das ein direktes Produkt ist, muss alles, was von anderen Primzahlen herkommt, ganz OP von U zentralisieren. Das heißt, dann gilt für alle U aus Pi von U ohne P, dass sich die entsprechenden OQs und OPs von G zentralisieren. Deswegen muss auch H das OQ von U zentralisieren. Für all diese Qs gilt H zentralisiert OQ von U. Normalisiert es also nicht nur, sondern zentralisiert es sogar. Insbesondere ist H im Normalisator davon. Und jetzt passt denn das zusammen? Da oben steht, U ist das direkte Produkt von dem.
Wenn wir jetzt eine Untergruppe finden, die alle Bestandteile hier normalisiert, dann normalisiert sie U und H erfüllt das. So sehen wir H liegt im Normalisator in G von U, denn H normalisiert alle Bestandteile von U und H liegt aber nicht in U. Deswegen ist der Normalisator tatsächlich größer als U. Das ist 1. Damit haben wir jetzt den ersten Teil erledigt. 1, 4 und 5 sind gleichwertig. Und wir sehen aber nochmal, wie anstrengend es ist, diese Eigenschaft nachzuweisen, die wir zur Definition von Nilpotenz benutzt haben. Wir werden uns alle freuen, wenn wir später andere Eigenschaften nutzen können. Und damit, das ist das Stichwort, kommen wir zu diesen Normalreihen. Jetzt beginnen wir also mit, was habe ich gesagt? Mit 5. Also mit dieser schönen Zerlegung von G in diese Blöcke, sodass alles aufgeräumt ist nach Primzahlen. Und wir basteln uns daraus eine Normalreihe. Das heißt, wir machen jetzt aus 5 folgt 2. Es gelte 5. Und dann machen wir uns klar, naja, diese ganzen Normalteile, die da beteiligt sind, es steht nicht mehr da. G ist das direkte Produkt von den OP von G, P läuft über die Primzahlen. All diese Normalteile, die da beteiligt sind, können wir benutzen, um eine ganz grobe Normalreihe zu bauen. Und zwar, indem wir einfach Folgendes machen. Wir fangen unten an. 1 ist normal in OP1 von G. Das ist sicherlich normal in OP1 von G mal OP2 von G. Wir basteln nur eine Primzahl dazu. Und irgendwann kommen wir bei G an, weil das Produkt von allen G ist. Das ist das, was wir aus 5 bekommen. Und jetzt ist unsere einzige Aufgabe, die Stücke dazwischen so zu verfeinern, dass eine Normalreihe rauskommt mit den Eigenschaften, die wir wollen. Und eine der Isomorphiesätze sagt uns, uns ein solches Stückchen anzugucken, also zum Beispiel das modulo das, ist das gleiche, wie sich einfach ein solches OP anzugucken. Das heißt, das Einzige, was wir noch tun müssen, ist, die Primzahl auszuwählen, OP anzugucken und zu zeigen, dass wir dafür so eine Normalreihe passen können. Ja, und das ist so ein Klacks, weil es eine P-Gruppe ist. Gleich P aus P von G. Es reicht zu zeigen, dass, vielleicht nenne ich das mal, ich möchte es P nennen, das ist bestimmt gar nicht so blöd. Ja. Das P definiert als P von G. Eine Normalreihe wie in 2. Na gut, dann basteln wir da jetzt los. Wir haben jetzt also die Vorstellung, wir fangen an mit dieser ganz groben Reihe 1P. Und das Schöne ist, dass P-Gruppen, die nicht trivial sind, auf jeden Fall interessante Normalteiler haben. Das Zentrum ist nicht trivial, es ist ein Normalteiler. Maximale Untergruppen am Index P und sind Normalteiler, da ist richtig was los. Das heißt also, wir können jetzt, was machen wir? Sei M ein Normalteiler von P. Wie gesagt, da gibt es genug interessante Dinge zur Auswahl. Wir können einen, da wir nur die Primteiler nehmen, die vorkommen, sind diese OPs nicht trivial. Das heißt, wir können einen nicht trivialen Normalteiler hernehmen. Und einen, der nicht die ganze Gruppe ist. So, und dann wissen wir, dass die Faktorgruppe eine nicht-triviale P-Gruppe ist, das heißt, sie hat ein nicht-triviales Zentrum. Und dann, das ist jetzt eine Bastelidee, die wir allgemein später noch sehen werden. Ich nehme mir das Zentrum her und betrachte dann das volle Urbild. Hat also ein nicht-triviales Zentrum. So, und was weiß ich über das? Also das nicht-triviale Zentrum ist ein Normalteil, also eine charakteristische Untergruppe von P modulo n. Was weiß ich nach dem, was wir besprochen haben? Wenn ich das volle Urbild nehme, bekomme ich einen Normalteil von P. Sogar eine charakteristische Untergruppe von P, wo n drin liegt. Das möchte ich noch festhalten. Volles Urbild ist ein Normalteiler.
jetzt kommen schon die Ideen. Ich fange unten an mit 1.
Dann nehme ich das Zentrum von P. Vielleicht bin ich dann schon fertig.
Dann hätte ich auf jeden Fall die Eigenschaften erfüllt, die in 2 stehen. Denn da wollen wir immer im Zentrum landen von der Faktorgruppe.
Ja, oder ich bin noch nicht da. Dann nehme ich das volle Urbild des Zentrums, gehe in die Faktorgruppe danach, nehme davon das Zentrum und so weiter. Auf die Art und Weise baue ich mir einfach mit dem Argument, was wir gerade gesehen haben, diese Normalreihe mit den gewünschten Eigenschaften auf.
3 und 2 entsteht jetzt wie folgt. Sein P0 die triviale Untergruppe, P1 das Zentrum und für alle I aus N0, irgendwann sind wir dann fertig. Das volle Urbild von dem Zentrum von P modulo den vorhergehenden, also P. Das ist richtig gemacht. Das ist das PI, ist das kleinere. Und ich bastle das nächste, indem ich in diese Faktorgruppe gehe, das Zentrum nehme, das volle Urbild. Ja, das passt. Gut, und da wir da jedes Mal, also entweder hören wir auf, weil die Gruppe schon abelisch war, das Zentrum ist alles, oder man geht einen Schritt weiter und da die Gruppen, die wir hier sehen, endlich sind, hört es irgendwann auf und wir sind fertig. Und dass die Eigenschaft erfüllt ist, die in 2 steht, ist klar, wegen der Art, wie wir es gebastelt haben. Das heißt, das kommentiere ich jetzt nicht weiter. Das heißt, aus 5 folgt 2. Und jetzt ist aber der Witz, dass aus einer solchen Normalreihe, wie wir sie hier gebaut haben, sofort eine Normalreihe wie in 3, also dass sie dann auch die Eigenschaft in 3 hat, das schreibe ich kurz hin, sei K aus 0 und 1 gleich die 0 und so weiter bis die K plus P. Eine Normalreihe hier in 2. Dann behaupte ich, hatte ich schon die Eigenschaft aus 3. Sei J aus der Menge 1 bis K. Dann ist nach Wahl dieser Reihe doch GJ, modulo GJ minus 1. Sogar, also wir haben es oben so gebastelt, dass es sogar gleich dem Zentrum war. Allgemein muss es nur drin liegen. Was passiert also, wenn ich jetzt GJ mit G kommutiere? Naja, da das im Zentrum dieser Faktorgruppe liegt, muss, wenn ich GJ mit G kommutiere, etwas rauskommen, was in GJ minus 1 liegt. Das sind einfach die Kommutatorrechnungen. So kommt man zwischen diesen Darstellungen 2 und 3 hin und her. Das sind einfach nur leicht verschiedene Beschreibungen des gleichen Sachverhalts. Und jetzt kommt ein kurzes Induktionsargument, mit dem wir zeigen, dass man aus 3 die Eigenschaft in 1, also die Definition von Nilpotenz, schlussfolgern kann. Okay, es fehlt noch aus 3 folgt 1. Also einmal noch wischen. Und bitte noch 5 Minuten bei mir bleiben, vielleicht sind es auch nur 3 Minuten. Für den letzten Schritt. Okay. Sein Namen und 1. Der Kommutator von einem solchen Ding mit ganz G landet immer im nächstkleineren. Das heißt also, die Kommutatorgruppe von G mit G1 landet im nächstkleineren, das ist G0, das ist 1. Das heißt, die Elemente aus G1 kommutieren mit allem, was im G liegt. Die liegen ja so im Zentrum. Gefunden. Super, das riecht so, als könnten wir vielleicht Induktion anwenden und dieses Lemma von vorhin, Stichwort Untergruppe des Zentrums, Faktorgruppe ist nilpotent, dann ist die ganze Gruppe nilpotent. Ah. Wir argumentieren jetzt also für Induktion über die Gruppenordnung. Wenn die Gruppenordnung 1 ist, ist nichts zu zeigen, dann ist diese Reihe langweilig und die Gruppe sowieso nilpotent. Das heißt, wir dürfen annehmen, die Gruppe ist größer. Jetzt haben wir gerade das Argument gesehen, wie wir zu einer kleineren Gruppe kommen. Wir wissen ja, dass wir in dieser Reihe irgendwann mal größer werden müssen, wenn G nicht die triviale Gruppe ist. Das heißt, das Zentrum von G, also entweder ist, also wenn das Zentrum von G 1 wäre, dann könnten wir hier nicht so hochklettern. Das Zentrum kann nicht 1 sein. Das haben nilpotente Gruppen mit P-Gruppen gemeinsam. Die haben ein nicht-triviales Zentrum. Und das heißt, wir haben hier so eine Untergruppe, wir kriegen eine Faktorgruppe mit echt kleinerer Ordnung. Das Zentrum von G ist nicht 1. G nach dem Zentrum von G hat auch so eine Reihe G3. Ich kann nämlich einfach in die Faktorgruppe gehen und dann Isomorphiesätze benutzen. G nach ZG hat eine kleinere Ordnung als G und besitzt eine Reihe G in 3. Dann schieben wir einfach alles in die Faktorgruppe. Man kann, im Prinzip kann man sich vorstellen, dass man einfach G1 unten abschneidet, das liegt im Zentrum, und den Rest schiebt man dann in die Faktorgruppe. Und bekommt dann eine Gruppe mit eventuell sogar kleinerer Nilpotenzklasse. Das heißt, dieses Ding ist jetzt nilpotent per Induktion. Und dann kommt das Lemma von vorhin, das ist auch einer der Gründe, warum wir das da so früh schon gezeigt haben, mit Lemma 4.4 ist dann die nilpotent. Das letzte Argument, was uns noch fehlte. Damit haben wir 5 gleichwertige Beschreibungen nilpotenter Gruppen. Und ich hoffe, dass wir immer wieder im Laufe der Vorlesung sehen werden, wo die so ihre Vor- und Nachteile haben. Gut, danke fürs Durchhalten. Wir nehmen uns 2 Minuten Pause, Boxenstopp, Tafelwischen. Danke erstmal.